Lügen beim Untergang des russischen U-Bootes Kursk. Was war schlimmer? Der Untergang des russischen U-Bootes Kursk im August 2000, bei der alle 118 Besatzungsmitglieder ums Leben kamen, oder die mit der Rettung einhergehenden Propagandalügen? Eine Aneinanderreihung von Fehlinformationen, Falschmeldungen und Inkompetenz führte weltweit zur Verwirrung. Niemals, so weiß man heute, hatte es Klopfzeichen aus dem Inneren des gesunkenen U-Bootes gegeben, wie Moskau in den ersten Tagen berichtet hatte. Auch die Notluke des U-Bootes war nicht, wie Moskau ebenfalls behauptet hatte, beschädigt und machte das Andocken eines Rettungs-U-Bootes demnach auch nicht unmöglich. In Norwegen erfuhren weder die Militärs noch Behörden oder Umweltschutzorganisationen als erste vom Untergang der russischen Kursk, sondern ein Erdbebenmesszentrum südlich der Hauptstadt. Dort schlugen zwei Tage, bevor die Russen offiziell über den Untergang berichteten, am 12. August die Sensoren auf der Richterskala zweimal aus. Bald wusste man in Norwegen, dass nicht ein Erdbeben, sondern eine Sprengstoffexplosion an Bord eines U-Bootes die Ursache dieser Erdbebenwarnung gewesen war. Moskau aber behauptete sogleich, die Kursk sei mit einem anderen U-Boot, einem amerikanischen oder britischen, zusammengestoßen. Solche Spekulationen waren denn auch ein Ablenkungsmanöver. Russland hatte abgewartet, bis alle Matrosen an Bord der Kursk mit Sicherheit tot waren und erst dann internationale Hilfe angefordert. Damit wollte man vermeiden, dass eventuelle Überlebende später in der Öffentlichkeit Einzelheiten über die streng geheime Kursk ausplauderten. Der Verwirrung dienten auch die unterschiedlichen russischen Angaben, wie lange der Sauerstoff an Bord des gesunkenen U-Bootes noch reichen würde. Sprach man zunächst von 2, dann 3 Tagen, so tönten russische Militärs noch eine Woche nach dem Untergang, es sei genügend Sauerstoff an Bord, um der Mannschaft über 2 Wochen hin das Überleben zu ermöglichen. Diese Behauptung war an Zynismus nicht mehr zu überbieten, da russische Militärs zu jenem Zeitpunkt doch mit Sicherheit wussten, dass es keine Überlebenden mehr gab. Am 24. August, nach dem erfolglosen Ende der Bergungsbemühungen, wandten sich norwegische und britische Rettungstaucher an die Öffentlichkeit. Sie warfen dem russischen Militär vor, sie bei den Rettungsarbeiten behindert zu haben. Der norwegische Konteradmiral Skorgen sagte gar, er habe mit dem Abbruch der Rettungsaktionen für den Fall gedroht, dass Russland den norwegischen Helfern weiterhin keine konkreten Angaben über den Unglücksort mache, entgegen den öffentlichen russischen Bekundungen alles nur Erdenkliche zum Wohle der gesunkenen Besatzung unternehmen zu wollen. Skorgen sagte, es habe von russischer Seite eine so starke Desinformation gegeben, dass dies einer Gefährdung der norwegischen Taucher nahegekommen sei. Auf die Informationen, die man von russischen Militärs erhalten habe, sei kein Verlass gewesen. Und ein Besatzungsmitglied des britischen Tiefseerettungs-U-Bootes LR-5 hob gegenüber dem Sender BBC hervor, jede Rettungsmaßnahme, die man ins Kalkül gezogen habe, sei von den Russen verändert oder gar gestoppt worden. Die LR-5 sei deshalb nicht zum Einsatz gekommen, weil russische Militärs das nicht gewollt hätten. Deshalb habe es die Briten empört, hören zu müssen, dass Moskau angeblich getan habe, was möglich gewesen sei.